Ja, hallo miteinander und willkommen bei der nächsten Folge des Podcasts Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, Rainer Mees, Alexander Schelle und ich, wir werden in dieser Podcast-Reihe ein wenig Licht auf verborgene Seiten unserer und deiner Persönlichkeit werfen, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, findet ihr einen Link dazu in den Shownotes. Nachdem wir in einem unserer letzten Podcasts über die Welt hinter dem Spiegel gesprochen haben, also über unser Unterbewusstsein als solches, wollen wir heute mal darüber plaudern, wie man denn selbst das Ruder in die Hand nehmen kann. Denn die Automatismen, zu denen unser Unterbewusstsein uns verhilft, sind zwar in der überwiegenden Zahl der Fälle absolut hilfreich und sinnvoll, manchmal aber leider auch nicht. Und in genau diesen Fällen sollten wir auch an uns arbeiten können. Die Situation ist also, dass wir irgendwann Verhaltensmuster an uns bemerken, die uns im Nachhinein gar nicht gefallen, die wir im konkreten Moment aber überhaupt nicht realisieren, weil sie eben unbewusst abliefen. Das kann zum Beispiel so etwas Banales sein wie das Kauen an Fingernägeln oder auch die Angewohnheit, sich ohne darüber nachzudenken, Süßigkeiten in den Mund zu stecken. Oder auch in bestimmten Momenten eines Tages reflexartig zur Zigarette zu greifen. Manche solcher unbewussten Handlungen sind einfach nur lästig oder unschön, wie eben das Nägelkauen. Andere sind in der Öffentlichkeit peinlich, wie ein unbewusstes Bohren im Ohr oder gar in der Nase. Ja, und wieder andere sind eventuell sogar gesundheitsgefährdend, wie übermäßiges ungesundes Essen oder auch zusätzlich sozial inkompatibel, wie Rauchen in einem bestimmten Umfeld. Dass das gleichzeitig auch noch ungesund ist, müssen wir sicher nicht vertiefen. Ab und zu bemerkt man direkt im betreffenden Moment, dass man schon wieder so einem ungewollten Muster unterliegt. Ein anderes Mal bemerkt man es erst hinterher und manchmal merkt man es auch gar nicht, bis man von jemand anderem darauf aufmerksam gemacht wird. Und darin steckt auch schon die erste Hürde, um mit solch ungewollten, aber unbewussten Verhaltensmustern umgehen zu können. Ich muss sie überhaupt erst einmal erkennen und bemerken. Und dazu muss ich zunächst den Mut aufbringen, mich selber einmal schonungslos kritisch zu betrachten. Die meisten haben sicher schon einmal von dem berühmten Orakel von Delphi aus der griechischen Antike gehört. Der Tempel des Apoll in Delphi, wo dieses Orakel seine Weisheiten präsentierte, musste durch ein Eingangsportal betreten werden. Und den Überlieferungen nach stand oben am Torbogen dieses Portals zum Orakel von Delphi die Inschrift Gnoteseauton, was so viel heißt wie »Erkenne dich selbst«. Wohlgemerkt, das war der Leitspruch des Orakels, eines Orakels, das ja dem Fragenden eigentlich Antworten und Lösungen bieten sollte. »Erkenne dich selbst«. Also auch schon vor 2500 Jahren war diesem alten Orakel klar, dass man in seiner Innenwelt, wenn man so will, die Lösung für Probleme in der Außenwelt suchen sollte. Erkenne dich selbst. Also mit anderen Worten, Selbsterkenntnis. Es kennt ja jeder die ebenso banale wie trotzdem zutreffende Weisheit, Selbsterkenntnis ist der beste Weg zur Besserung. Und auch wenn das wie der Spruch eines notorischen Besserwissers klingt, steckt trotzdem viel Wahrheit darin. Um eine bestimmte Kompetenz entwickeln zu können, zum Beispiel die Kompetenz, mich gezielt und bewusst zu ernähren, muss ich mir die Problematik zunächst einmal bewusst machen. Wer das Problem nicht kennt, der kann auch nichts daran ändern. Soweit so selbstverständlich. Nun läuft Kompetenzentwicklung im Allgemeinen über 4 Stufen ab. Stufe 1, wir sind unbewusst inkompetent. Das heißt, wir wissen oder merken nichts bis wenig. Wir wissen noch nicht einmal, was wir alles nicht wissen. Voran kommen wir schon mal auf Stufe 2, wenn wir uns unserer Inkompetenz bewusst werden. Wir erkennen also unsere Defizite und wir suchen nach Möglichkeiten, um an ihnen zu arbeiten. Wenn du also ein ungeliebtes Verhaltensmuster bei dir zumindest wahrnimmst und auch nach Wegen suchst, es abzustellen, ja, dann bist du immerhin schon mal auf dieser Stufe 2 angelangt. Wenn du jetzt nicht nur nach Methoden suchst, sondern auch welche findest und sie ernsthaft anwendest, dann bist du auf Stufe 3, der Stufe der bewussten Kompetenz. Du lernst also etwas Hilfreiches, gezielt und bewusst. Du erwirbst also Kompetenzen, die du auch anwendest. Es gibt aber auch noch Lücken und Defizite, die du auch erkennst und an denen du auch wiederum arbeiten kannst. Am Ende steht letztlich die Stufe 4, die unbewusste Kompetenz. Deine Kompetenz ebenso wie ihre Weiterentwicklung ist jetzt automatisiert. Du denkst über diese Dinge, die dir, wie man so sagt, in Fleisch und Blut übergegangen sind, gar nicht mehr nach und kannst sie trotzdem jederzeit abrufen, automatisiert. Du bist also unbewusst kompetent. Diese 4 Stufen, unbewusste Inkompetenz, bewusste Inkompetenz, gefolgt von bewusster Kompetenz und unbewusster Kompetenz, beschreiben den vollkommen natürlichen Ablauf, der auch bei der gezielten Umprogrammierung eines Verhaltens durchlaufen werden muss. Die erste Schwierigkeit ergibt sich allerdings dabei für manchen schon daraus, dass er oder sie die entsprechenden Verhaltensmuster gar nicht selber wahrnimmt. Dann ist er also unbewusst inkompetent. Oder, dass er das Muster zwar wahrnimmt, aber nicht als Problem erkennt. Was kann man da machen? Nun, vielleicht hat der eine oder die andere von euch unseren Podcast Der ungebildete Gelehrte über den Dunning-Kruger-Effekt gehört. Da ging es ja darum, warum es manchem kaum möglich ist, eigene Defizite zu erkennen. Und wir hatten festgestellt, dass Feedback dabei eine Methode der Wahl ist, um etwas am Status quo zu ändern. Und hier ist es nicht anders. Entweder gibt es Menschen, die ich genug wertschätze, um auf sie zu hören und die mir ehrliches Feedback von alleine geben, oder ich muss dieses Feedback einfordern bzw. erbitten. Sehe ich möglicherweise ein Problem selber nicht, ja, dann hilft es schon mal jemanden zu fragen, der es eventuell erkennt. Und dabei ist nicht in erster Linie positives Feedback gefragt, sondern negatives. Denn meine positiven Eigenschaften sind ja in aller Regel nicht das Problem. Sich positives Feedback einzuholen ist daher zwar angenehm und gut für mein Selbstbild und mein Wohlbefinden, bringt mich aber im konkreten Fall nicht weiter. Negatives Feedback hingegen zielt oftmals auf unseren blinden Fleck ab. Vielleicht sind einige von euch ja mit dem sogenannten Johari-Fenster vertraut. Ohne hier ins Detail zu gehen, aber dieser blinde Fleck beschreibt Aspekte meiner Persönlichkeit, die ich zwar habe, aber selber nicht wahrnehme, während sie für mein Gegenüber hingegen offensichtlich sind. Negatives Feedback, das eben meinen blinden Fleck zum Thema hat, eröffnet mir daher neue Perspektiven und auch die Möglichkeit, an mir zu arbeiten. Nochmal ein kleiner Schuss antiker griechischer Philosophie gefällig. Platon hat sinngemäß gesagt, wer seine Seele sehen wolle, müsse das so tun, wie ein Auge sich selbst sieht. Denn will ein Auge sich selbst sehen, muss es in das Auge eines anderen schauen. Der andere wäre also in dem Fall ein Spiegel für mich. Jedenfalls, wenn der andere auch der richtige andere ist. Nun gehen wir mal davon aus, dass wir unser Feedback erhalten haben. Wir wissen, was das Problem ist, entweder weil wir uns selbst erkennen, wie das Orakel von Delphi empfiehlt, oder weil jemand anderes uns spiegelt, also Feedback gibt, was Platon rät. Was machen wir nun damit? Nun, eine Möglichkeit wäre Hypnose, die uns einen direkten Zugriff auf das Unterbewusstsein erlaubt. Auch Selbsthypnose wäre hier ein Weg. Hierzu werden wir euch in einigen separaten Podcasts Informationen und Anleitungen geben. Deshalb belassen wir es jetzt mal bei diesem Hinweis. Es gibt aber auch noch weitere Möglichkeiten, einen Zugriff auf unser Unterbewusstsein zu erhalten. Zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Wir kennen ja alle das Problem, dass wir in bestimmten Situationen mit uns hadern, ob wir das eine oder doch besser das andere tun sollen. Solche inneren Entscheidungskonflikte sind ein so großes Thema, dass wir uns auch mit ihm noch einmal in einem separaten Podcast beschäftigen wollen. Für jetzt wollen wir uns nur mal darauf beschränken zu schauen, wie wir unser Unterbewusstsein befragen können, um uns bei der Entscheidungsfindung Hinweise zu geben. Ein Beispiel für einen solchen inneren Konflikt wäre, dass wir zwischen zwei Alternativen schwanken, die beide ihre Vorzüge haben, ich mich aber nur für eine von beiden entscheiden kann. In der Psychologie nennen wir das einen Aufsuchen-Aufsuchen oder auch Approach-Approach-Konflikt. Stell dir beispielsweise vor, dass es an einem Abend 2 Veranstaltungen gibt, auf die du dich beide seit langem freust. Da sie aber zeitgleich stattfinden, kannst du nicht beide besuchen und musst dich für eine entscheiden. Weitere Optionen gibt es nicht. Ein anderes Beispiel wäre, dass du dich zwingend zwischen 2 unliebsamen Alternativen entscheiden musst. Du musst eine von beiden Alternativen wählen, willst aber eigentlich beide nicht. Dies nennt man in der Psychologie einen Meiden-Meiden- oder Avoidance-Avoidance-Konflikt. Ein konkretes Szenario wäre, dass ich einen von zwei unliebsamen Pflichtterminen wahrnehmen muss, die ich aber beide gerne vermeiden würde. Die Umstände, zum Beispiel in Form meines Vorgesetzten, zwingen mich aber zu einer Entscheidung zu einem von beiden. Es gibt weitere Beispiele für solche Entscheidungskonflikte. Aber wir wollen es jetzt mal bei diesen beiden Szenarien belassen. Ich muss also zwingend eine Entscheidung treffen. Entweder will ich aber beide Alternativen, kann aber nur eine haben, oder ich möchte keine von beiden, muss aber trotzdem eine nehmen. Sicher kennt jeder von euch solche inneren Konflikte und erinnert sich dabei auch an solche, wo man einer Entscheidung auf rein rationalem Wege mit bewusstem Nachdenken nicht näher kommt. Denn in aller Regel sprechen eben Argumente für oder gegen beide Alternativen. Und auch das bewusste Abwägen beider bringt uns scheinbar nicht weiter und wir drehen uns im Kreis. Und das ist der Moment, wo wir unser Unterbewusstsein befragen können. Vielleicht erinnerst du dich noch an etwas, das ich in unserem Podcast mit dem Titel Hinter dem Spiegel festgestellt habe, als wir über das Unterbewusste im Allgemeinen gesprochen haben. Wir haben festgestellt, dass in aller Regel, wenn wir glauben, bewusst Entscheidungen zu treffen, unser Unbewusstes das bereits längst erledigt hat. Man könnte sagen, dass einer bewussten Entscheidung immer die Unbewusste vorausgegangen ist. Wenn wir also auf der bewussten Ebene mit einer Entscheidung hadern, könnten wir ja einfach mal unser Unterbewusstsein fragen, was es denn dazu meint. Das bedeutet natürlich nicht, dass man nicht auch seinen bewussten rationalen Verstand einbeziehen sollte, aber zusätzlich auch mal sein Inneres wahrzunehmen, ist doch in jedem Fall empfehlenswert. Rational nachdenken und abwägen kann ich ja dann im Anschluss immer noch, aber eben mit mehr Faktoren, die ich einbeziehe. Konkret, so banal es klingt, wenn du dich das nächste Mal für eine von zwei Möglichkeiten entscheiden musst, ist es irgendwann nach langem Nachdenken und Grübeln, was dich zu keinem Ergebnis gebracht hat, ist es irgendwann genauso gut oder sogar besser, einfach eine Münze zu werfen, statt weiter zu grübeln und wieder dieselben Pro- und Kontra-Argumente hin und her zu wälzen. Du verknüpfst einfach gedanklich eine Seite der Münze mit der einen Entscheidung und die andere Seite mit der anderen. Dann wirfst du die Münze und schaust dir an, was dabei herauskommt. Denn wie auch immer das Ergebnis des Münzwurfs ausfällt, dein Bauchgefühl wird dir jetzt sofort eine Rückmeldung darüber geben, was dein Unterbewusstsein zu dem Thema sagt. Dein Bauchgefühl, also dein Unterbewusstsein, wird dir nämlich entweder ein spontanes Gefühl der Erleichterung oder des Unwohlseins vermitteln. Erleichterung, wenn bei dem Münzwurf das herausgekommen ist, was sich dein Unterbewusstsein ohnehin vorher schon ausgesucht hat. Oder Unwohlsein, wenn du dir spontan denkst, dass du dir doch deine Entscheidung nicht von so einer blöden Münze diktieren lässt. In diesem Fall ist das ein deutliches Signal, dass dein Unterbewusstsein ohnehin anderer Meinung war. Noch einmal, wir wollen nicht sagen, dass du eine Entscheidung blind auf Grundlage des Zufalls bei einem Münzwurf treffen sollst. Die Münze entscheidet nicht für dich. Aber dein Bauchgefühl als Reaktion auf das Ergebnis des Münzwurfs, das sagt dir, was dein Unterbewusstsein denkt. Worum es hier also geht, ist, deinem Unterbewusstsein die Chance zu geben, sich zu äußern. Und das nur, damit du das in deine rationale Entscheidungsfindung mit einbeziehen kannst. Denn die reine Rationalität hilft eben auch nicht immer. Manchmal muss man auch das mit in die Waagschale werfen, was dir dein Bauchgefühl sagt. Es gibt noch andere Möglichkeiten, deinem Unterbewusstsein eine Chance zur Meinungsäußerung zu geben. Eine ist zum Beispiel ein Pendel. Klingt im ersten Moment möglicherweise irgendwie esoterisch, ist es aber nicht, wie wir gleich sehen werden. Also, wir basteln uns ein Pendel. Geht einfach, ein Stückchen Schnur, Faden oder auch ein Kettchen, 15 bis 20 Zentimeter reichen gut. An einem Ende wird ein kleines Gewicht befestigt, zum Beispiel ein Ring oder ein Schlüssel oder eine Schraubenmutter oder ein Radiergummi, was auch immer. Schon fertig. Wenn du jetzt das andere Ende zwischen Daumen und Zeigefinger hältst, wird das Ende mit dem kleinen Gewicht natürlich nach unten baumeln. Und dieses Gewicht kann natürlich ins Schwingen kommen, vor oder zurück oder auch nach links und rechts, wie auch immer. Jetzt stell dir vor, dass ein seitliches Schwingen des Pendels, also von links nach rechts und zurück, Nein bedeuten würde, wie ein Kopfschütteln zur Verneinung. Und ein Schwingen des Pendels vor und zurück soll jetzt Ja bedeuten, als ob ich zur Bestätigung nicken würde. Jetzt denkst du an deine Frage bzw. die Entscheidung, um die es geht, und bewegst dabei das Pendel nicht aktiv und bewusst. Achtung, du sollst es auch nicht aktiv und bewusst verhindern, sondern denke einfach nur an die Entscheidung, um die es geht. Und wenn es dir hilft, kannst du dabei auch die Augen schließen. Früher oder später wird das Pendel anfangen zu schwingen. Entweder seitlich von links nach rechts und wieder zurück oder eben nach vorne und hinten, vor und zurück, womit du deine Antwort hättest. Machen wir uns klar, was da jetzt passiert ist. Natürlich hat nicht das Pendel auf übersinnlichem Wege eine Antwort gegeben, sondern du selbst hast es getan, wenn auch unbewusst. Aber genau das ist es ja, worum es ging. Deinem Unterbewusstsein eine Möglichkeit zu geben, sich zu äußern. Natürlich wissen das einige von euch bereits. Für die anderen, wir reden hier vom sogenannten Carpenter-Effekt oder auch dem idiomotorischen Effekt. Eine Vorstellung, eine Idee, ein Gedanke hat immer Auswirkungen auf die Motorik, die Muskulatur. Nicht immer massiv und mit bloßem Auge sichtbar, aber man könnte es messen, über ein Elektromyogramm zum Beispiel, oder man kann es wie über das Pendel sichtbar machen. Gedanken haben immer körperliche Auswirkungen, mal mehr, mal weniger. Jeder von euch kennt sicher auch den idiosekretorischen Effekt. Wenn auch vielleicht nicht unter diesem schwierigen Namen. Das Denken an etwas Leckeres, also die bloße Vorstellung des Essens, führt schon zur Speichelabsonderung. Und beim idiomotorischen Effekt ist es genau das Gleiche. Der Punkt ist, dass unsere Muskulatur, solange wir leben, immer einen gewissen Tonus hat, eine Grundspannung. Das ist eben zum Beispiel durch ein EMG, ein Elektromyogramm, messbar. Im Falle des Pendels, das ich in der Hand halte, tritt früher oder später auch noch zusätzlich eine leichte Ermüdung ein, die zu einem unmerklichen Muskelzittern führt. Und diese winzigen, unwillkürlichen Bewegungen werden dann aufgrund des langen Pendelarms an der Pendelschnur verstärkt sichtbar. Und sie werden zunehmend stärker, wenn sich die Resonanzen auch noch aufschaukeln. Für uns ist jetzt der entscheidende Punkt, dass nicht nur die Bewegung des Pendels als solche eindeutig körperliche Ursachen haben, vielmehr werden diese minimalen Muskelanstöße, die das Pendel in die eine oder andere Richtung bewegen, von unserem Unterbewusstsein beeinflusst, wenn wir es nicht bewusst tun, und das wollen wir ja nicht. Also wir denken an unsere Entscheidung, nehmen das Pendel und dann schauen wir einfach mal, was dabei herauskommt. Und wie auch beim Werfen der Münze gilt auch hier, das, was uns das Pendel sagt, ist nicht unbedingt das, was wir zwingend tun sollten. Damit würden wir es uns zu einfach machen. Was hier herauskommt, ist das, was unser Unterbewusstsein zu der Frage sagt. Und das ist doch immerhin schon mal gut zu wissen. Denn jetzt haben wir neben den rein rationalen Kopfargumenten zumindest noch eine weitere Facette unserer Persönlichkeit, die wir in unsere Überlegungen einfließen lassen können. Mit aller gebotenen Vorsicht. Denn natürlich kann es auch hier und da mal gute Gründe dafür geben, sich gegen die Empfehlung des Unterbewusstseins zu entscheiden. Gleiches gilt jedoch auch ab und zu in der anderen Richtung. Um ein Abwägen kommen wir also ohnehin nie herum. Die Entscheidung müssen wir immer noch selber treffen, und das ist gut so. Unser Unterbewusstsein denkt mit, so oder so. Meistens trifft es Entscheidungen, über die wir uns bewusst, also rational, gar keine Gedanken machen. Das ist ja auch der Sinn des Unterbewussten, uns Arbeit abzunehmen und Dinge zu automatisieren. Im Grunde genommen also eine Art Outsourcing vom Bewusstsein. Wie gesagt, das ist eine gute Sache, weil sie uns hilft, schnell und ökonomisch mit den tausend Kleinigkeiten des Alltags klarzukommen. Erst in dem Moment, wo das Unterbewusstsein uns zu Verhaltensmustern drängt, die aus dem einen oder anderen Grund nicht so klasse sind, sollten wir uns diese Automatismen einmal unter die Lupe nehmen und uns fragen, ob sie in diesem speziellen Fall wirklich zweckdienlich sind oder ob wir vielleicht etwas daran ändern sollten. Denn so hilfreich unser Unterbewusstsein auch ist, zu seinem willenlosen Sklaven wollen wir uns dann doch nicht machen lassen. Es gibt also den Fall, dass unser Unterbewusstsein Entscheidungen trifft, die wir bewusst gar nicht treffen, was gut oder schlecht sein kann. Und es gibt den Fall, dass es Entscheidungen trifft, bevor wir dies bewusst und rational tun. Und dann fühlen wir uns mit unserer rational und bewusst getroffenen Entscheidung wohl, wenn sie der Unterbewussten entspricht. Oder aber wir haben ein irgendwie diffuses Gefühl des Unwohlseins und der Unsicherheit. Nämlich dann, wenn sich das Bauchgefühl und die Rationalität widersprechen. Ist das der Fall, dann sollten wir noch einmal darüber nachdenken und dabei den Rat unseres Unterbewussten in die Überlegungen mit einbeziehen. Zumindest das. Tja, das war's wieder mal für heute. Ich hoffe, ihr habt aus den letzten 20 Minuten das eine oder andere zum Nachdenken mitgenommen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich auch über eine Bewertung oder eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und gerne nehmen wir wie immer auch Anregungen für weitere Themen oder Wünsche nach Vertiefungen von euch auf. Wer noch mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser in unseren Seminaren zu besuchen. Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Eine verabschieden dich damit für heute und wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut.